Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört Investments und Exits, unser Format, in dem wir hier die wichtigsten VCs und Investorinnen und Investoren aus Deutschland einladen und mit ihnen regelmäßig über die, ja, ich sag mal, wichtigsten Finanzierungsrunden oder Exits oder ja, sonstige Themen rund um die VC-Szene zu besprechen. Heute mal wieder zu Gast Matthias Ockenfels, General Partner bei Speed Invest, und wir haben echt drei tolle Themen besprochen, finde ich. Wir haben einmal gesprochen über den afrikanischen Restaurantmarkt, dann haben wir sehr ausführlich über Influencer oder Content Creator gesprochen. Und dann haben wir noch über den Batteriemarkt gesprochen, auch ein spannendes Unternehmen aus Finnland, das dann eine Finanzierungsrunde abgeschlossen hat. Alle drei Themen haben wir, ja, ich finde, sehr ausführlich und auch sehr tief diskutiert. Hat mir echt großen Spaß gemacht. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt kommt hier gleich Matthias Ockenfels von Speed Invest.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Sehr schön. Ich freue mich sehr. Matthias Ockenfels ist wieder hier von Speed Invest. Hallo Matthias.
Hallo, freut mich wieder dabei zu sein.
Ja, ist eine Weile her, dass wir gesprochen haben. Du wurdest würdig vertreten, muss man sagen, beim letzten Mal. Aber ich freue mich auch, dass wir wieder sprechen. Ja, war großartig, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz, ich würde sagen, bevor wir einsteigen, du hast tolle Themen mitgebracht. Ein paar Sätze zu euch, oder?
Ja, sehr gerne. Ich bin Partner bei Speed Invest. Uns gibt es seit über 10 Jahren. Wir sind ein paneuropäischer Seedfonds mit Offices in London, Paris, Berlin, München und Wien. Wir investieren entlang von 6 dedizierten Fokusteams, Marketplaces und Consumer. Das ist auch mein Team. Fintech, Industrial Tech, SaaS und Infrastructure, Health und Deep Tech. Und zusätzlich bieten wir unseren Companies operativen Support an über unser Plattform Plus Team und haben inzwischen, sind es glaube ich sogar über 300 aktive Portfoliounternehmen und über 600 Millionen Asset Under Management. Bei den Portfoliounternehmen auch eine Unicorns dabei, die einigen vielleicht ein Begriff sind, zum Beispiel GoStudent, Wayflyer, Bitpanda, Tier oder auch WeFox.
Ich hatte in deiner Signatur heute gelesen, dass ihr Mitarbeiter sucht, ne? Vielleicht, ich erlaube dir zumindest mal kurz dann hier die Gelegenheit, dafür Werbung zu machen.
Das ist lieb, ja. Ganz genau. Wir haben ein sehr großes Investment-Team in Speed Invest, eben um die 40 Investment-Professionals in diesen 6 Teams. Und eben genau für mein Team, das Marketplace-Consumer-Team, suchen wir neue Kollegen in Berlin, London oder Paris, daher gerne melden und mal auf der Website schauen, speedinvest.com. Da steht alles Weitere dazu und wir freuen uns über Bewerbung.
Ja, und ich hatte, glaube ich, sogar gelesen, dauerhaft oder interimsweise, ne? Das klang irgendwie
genau,
beides so irgendwie sehr
sowohl,
zugänglich. Ja.
Genau, wir sind sehr zugänglich. Wir haben sowohl, was wir sogenannte Visiting-Rollen nennen, also sprich temporär für 4, 5, 6 Monate, als auch permanent Associates im Team, sozusagen alles mit dabei.
Und dann würde ich sagen, gehen wir rein ins erste Thema. Ein afrikanisches Thema, ne? Das hat mich jetzt sehr gewundert, aber klingt mega spannend, ja.
Absolut, genau. Es geht um Orda, ORDA. Und wie der Name schon sagt, das ist eigentlich eine Order-Management-Plattform für Restaurants. Finde ich persönlich auch ganz spannend, aus 2 Gründen auch für mich persönlich. Zum einen habe ich selber eine gewisse Historie im Investieren im Food-Bereich. Zum anderen haben wir auch gerade bei Speed Invest und auch in meinem Team in den letzten Monaten auch verstärkt in Emerging Markets investiert und unter anderem auch in Afrika. Und das ist ein ganz interessanter Markt für uns. Und da auch insbesondere Businessmodelle, die halt wir schon aus, sage ich mal, anderen Ländern und anderen Geografien kennen, wie man dann halt mit gewissen Anpassungen auch in solche Märkte, Emerging Markets, bringen kann. Und da vor dem Hintergrund fand ich persönlich auch Orda ganz, ganz spannend, die eben in Nigeria beheimatet sind, sich auf den nigerianischen und kenianischen Markt fokussieren und eben Restaurants in erster Linie erstmal eine Software bzw. Plattform zur Verfügung stellen, um ihre Bestellungen zu managen. Dann aber auch mit Schnittstellen zu anderen Bestellplattformen wie zum Beispiel Glovo etc. herzustellen und sozusagen über alle Plattformen hinweg die Bestellungen zu aggregieren und dann wahrscheinlich auch zu optimieren, dann auch wieder Schnittstellen zum Accounting, zur Personalplanung etc. Also wie so eine Art, ich nenne es mal ERP für Restaurants, ja, so ein bisschen das Rückgrat für die Restaurantindustrie eigentlich bauen.
Ja. Man versucht ja eigentlich immer als Startup irgendwie sehr, sehr nah, also quasi das Layer zu sein, was am nächsten am Kunden dran ist, glaube ich, ne? Damit man irgendwie so möglichst weit das hinterher auch ausbauen kann. Würdest du sagen, das ist hier quasi ein Layer, das sich dann nochmal unter die Lieferdienste-Layer drunter setzt und vielleicht dann eben von dort aus noch eine strategisch bessere Position bekommen könnte?
Ja, genau. Es ist sicherlich, du musst überlegen, wer ist hier sozusagen der Kunde, ne? Spreche ich über den Endkunden oder spreche ich aus der B2B-Brille jetzt über das Restaurant? Und ich glaube, wenn man sich jetzt die ganzen wirklich Bestellplattformen anschaut, halt eben wie in Afrika ist das halt eben Glovo, Chowdeck und so weiter, die sind sicherlich eben Consumer-Facing sozusagen und da näher am Endkunden dran. Aber kein Restaurant wird sozusagen ohne Order auskommen, beziehungsweise es sei denn, sie verlassen sich noch auf Stift und Papier. Von daher sind die dann definitiv näher am Restaurant dran und sozusagen, wenn man das aus einer Marketplace oder Marktplatzperspektive betrachtet, dann sind die hier sicherlich näher an der Supply-Seite dran und sozusagen die traditionellen Player eben näher an der Demand-Seite dran.
Ja. Und ist das ein Thema für ein Startup? Also ist da noch Platz? Es gibt ja immer wieder so Anläufe und jetzt hier reden wir über den afrikanischen Markt, den kenne ich offengestanden gar nicht. Aber ich hätte jetzt fast gedacht, wenn das spannend sein würde, das Segment, dann würde das doch zum Beispiel so ein Lieferando oder so auch machen, oder?
Das machen die ja auch teilweise, ist auch richtig, aber halt nicht in Afrika.
Okay.
Und es gibt das ist genau der Grund, warum wir sowas auch spannend finden, weil wir sehen halt Modelle, die wir eben aus anderen Märkten auch schon kennen. Und da gibt es dann zum Beispiel auch Toast aus den USA, die auch entsprechend viel schon graced haben, die auch mal, ich glaube, in der Spitze während der Pandemie mit um die 8 Milliarden bewertet waren. Ich weiß jetzt nicht genau, wo sie aktuell stehen, ehrlich gesagt, aber wahrscheinlich immer noch eine Milliardenbewertung aufweisen können. Und das ist im Prinzip hier eine sehr ähnliche Herangehensweise, halt nur mit einem anderen geografischen Fokus eben auf diese Länder. Und Nigeria ist da halt ein super spannender Markt innerhalb von Afrika, eigentlich einer oder der größte, ja.
Und das heißt, ihr guckt jetzt zum Beispiel auch dann rüber nach Afrika und überlegt, ob da Modelle, die irgendwo anders gerade gut funktionieren, in Afrika ausgehen. Weil ich hätte jetzt vermutet, also ich glaube, wir hatten uns schon mal über ein afrikanisches Unternehmen unterhalten, in das ihr investiert habt, aber ich dachte eigentlich, ihr guckt eher so auf Europa und nicht, also Afrika ist schon ein bisschen weiter weg, ne?
Kern von dem, was wir tun, ist Europa und wird immer Europa sein. Aber wir schauen uns auf jeden Fall auch sehr opportunistisch in anderen Gegenden der Welt um, insbesondere wenn das eben Modelle sind oder auch Gründer sind, die wir kennen. Und wir haben zum Beispiel eben Investment in Ghana schon gemacht. Wir schauen uns aktuell Sachen auch in Kenia zum Beispiel an. Wir haben zuletzt ein Investment, das jetzt nicht in Afrika, aber in Pakistan im AdTech-Bereich gemacht. Und das sind halt auch Modelle, wie gesagt, die wir dann eigentlich schon immer kennen oder diese Märkte sozusagen kennen, aber dann halt eben mit einem sehr lokalen Herangehensweise und sozusagen die dann angepasst auf die lokalen Bedürfnisse.
Ich hatte hier in Deutschland, ich hatte mal Sites, heißen die, glaube ich. Die hießen früher Simply Delivery, hatte ich mal im Podcast. Die klangen ja auch ein bisschen ähnlich so.
Oder? Nein, Cookies gab es zum Beispiel mal.
Ja,
das
stimmt.
Ist schon ganz lange her. Wurde
gekauft, glaube ich. Ne?
Genau, Delivery Hero aufgegangen. Das kam ja auch aus diesem Dunstkreis heraus. Das ist sicherlich auch hier vergleichbar. Von daher, das ist ja schon ein Modell, was es eben auch in unseren Breitengraden sozusagen gibt. Und es ist halt eben eher, glaube ich, so diese Herangehensweise, was man generell sozusagen unter come for the tools, stay for the network sozusagen beschreibt. Cool. Nämlich halt eben dieses, ich baue eine SaaS-Lösung, über das die Restaurants dann ihr Geschäft selber managen und optimieren können. Und wenn ich dann aber die einmal sozusagen alle drauf habe, kann ich vielleicht darüber auch dann selber wiederum an die Demand-Seite gehen oder selber dann Consumer-Facing Frontend sozusagen zusätzlich noch aufbauen und vielleicht sogar auch mit anderen Playern, mit denen man jetzt aktuell noch zusammenarbeitet, dann auch in Konkurrenz gehen. Aber halt das halt eher perspektivisch, das ist jetzt sozusagen meine Sicht auf diese Dinge. Ich denke mal kurzfristig Und das sagt auch der Gründer selber in dem Interview zu der Runde, dass er das jetzt kurzfristig nicht plant. Aber es muss er natürlich auch sagen.
Ja, muss man wahrscheinlich den potenziellen Gegner auch im Unklaren lassen. Ne?
Ja. Ja, natürlich. Ja.
Und neugierig wie ich bin, habe ich jetzt gerade, während du gesprochen hast, habe ich mal geguckt auf deinem LinkedIn-Profil, weil ich herausfinden wollte, wo du Berührungspunkte mit der Gastro- oder Restaurantindustrie hattest oder Lieferdienst. Und ich vermute mal, aber das steht jetzt da nicht, bei Point 9 war das wahrscheinlich in der Ecke. Ne? Wo ihr,
da war aber so schon davor. Und zwar eigentlich eins bis dato meiner persönlichen sozusagen erfolgreichsten Investments, die ich getätigt habe in meinem allerersten eigentlich Job als VC, war Lieferando.
Ach ja.
Die Pre-Seed-Runde von Lieferando, die allererste Finanzierungsrunde von Lieferando eigentlich. Und dann natürlich wieder, wie du richtig sagst, bei Point 9, die ja von Anfang an bei Delivery Hero mit dabei waren. Von daher habe ich eigentlich diesen ganzen Sturm sozusagen in dieser Industrie in Deutschland und dann auch in Europa sozusagen mitbekommen und das alles mitgemacht, wie dann auch natürlich Lieferando von Just Eat und Just Eat Takeaway gekauft wurde und ja, habe außerdem bei Point 9 zum Beispiel auch Kitchen Stories. Wir haben natürlich selber auch einige Food Investments bei, wir hatten zum Beispiel damals auch, jetzt mir der Name gerade entfallen, aber quasi HelloFresh Competitor Mali Spoon, genau, jetzt mir wieder ein, die ja auch in dem Bereich sozusagen unterwegs sind, also da quasi einmal diese komplette Food, Online-Food-Ordering-Welle mitgemacht, ja.
Also ein spannender Spagat, wenn da von Lieferando dann zu Delivery Hero quasi auch spannende Insights wahrscheinlich auf beiden Seiten gesehen.
Ja. Super spannend.
Also ich witter hier gerade ein neues Podcast-Format, dass wir vielleicht mal über so mit VCs auch mal über Investment-Historien sprechen müssen, weil da steckt ja viel drin, auch Mali Spoon mit ihrem IPO in Australien, glaube ich. Ne?
Richtig, ja. Und lustigerweise bei Speed Investern wiederum hatten wir auch, da ist mir jetzt gerade wirklich der Name entfallen, aber quasi das Mali Spoon von Österreich, was dann auch von Österreich, Mali Spoon sogar gekauft wurde und damit dann auch Speed Invest sozusagen ein Mini-Mini-Investor in Mali Spoon war.
Ja. Ach ja, spannend. Ja. Nee, also gut, dieses irgendwas von irgendwas in Österreich oder so, das wird mir dann irgendwann ein bisschen zu kleinteilig, aber ich finde diese Richtung finde ich mega spannend. Da können wir nochmal drüber nachdenken, Matthias, ob wir da nochmal irgendwie so einen Ritt durch deine Vergangenheit machen. Fand ich
gerne, auf jeden
Fall, sind spannende Punkte dabei.
Gibt's ein paar War-Stories auf jeden Fall.
Krass. Du, dann lass uns mal, das ist jetzt keine War-Story, im Gegenteil, aber es ist spannend, weil, also auch dahingehend, weil ich glaube, es gibt ein deutsches Pendant dazu, bin ich gleich mal gespannt, wie du das einschätzt, aber lass uns mal über den Influencer-Markt sprechen, ne?
Ja, genau, dann machen wir ein bisschen einen Spagat oder Sprung zu Peerpop, die gerade einem, ja, ich sag mal, 18 Millionen Erweiterung ihrer letzten Series A aus 2021 geraced haben, auf einer 300 Millionen Dollar Bewertung. Es ist eine amerikanische Company, die einen Marktplatz für, wie sie es nennen, Social Collaborations bauen. Was bedeutet das genau? Im Endeffekt Marken mit Creatern und Influencern zu verbinden, die dann halt gewisse Kampagnen zusammenfahren für Produkte oder für die Marken, insbesondere, und das ist hier, glaube ich, das Wichtige, eben auf TikTok. Also es ist sehr abhängig auch oft in dieser Art und Weise von TikTok als eigentlich der einzige sozusagen Kanal, über den die eben diese Kampagnen ausspielen und haben da auch schon mit einigen sehr bekannten Brands zusammengearbeitet, unter anderem Amazon, Netflix, Chipotle, Rakuten und so weiter. Und was ich hier ganz spannend fand, ist auch, was so ein bisschen das Zeichen, die Zeichen der Zeit sind, ist, dass es halt einmal eine Erweiterung ist von der Series A, die in 2021 stattgefunden hat. Also das war da sicherlich auch noch ein ziemliches Hype-Thema sozusagen, in Verbindung auch wahrscheinlich mit Web3 und NFTs zu der Zeit. Ich vermute mal, auch ohne da jetzt die Details zu kennen, aber so wie es sich zumindest liest, klingt es danach, dass es jetzt keinen größeren sozusagen Bewertungsanstieg gab in dieser Zeit und jetzt wahrscheinlich opportunistisch, weil es in Angesicht der gesamtwirtschaftlichen Umstände wahrscheinlich opportun ist, halt sich dazu entschieden haben, noch ein bisschen mehr Geld einzusammeln und eben so eine Erweiterung von ihrer letzten Finanzierungsrunde zu machen, die wahrscheinlich auf entsprechend hoher Bewertung schon schon lief und dann natürlich auch in einem Thema, was zumindest vor sozusagen 12 Monaten noch sehr, sehr stark gehypt wurde.
Wie ist das denn technisch? Also vielleicht nochmal ganz kurzer Schwenk jetzt zur Theorie. Dann, wenn jetzt jemand eine Pre-Series irgendwas Runde macht oder ein Second Closing von der Runde, ist dann nicht automatisch die Bewertung immer die gleiche oder ist das dann auch Verhandlungssache?
Das ist alles Verhandlungssache. Also da muss man, das ist natürlich, hängt immer davon ab. Das kann man jetzt so nicht allgemein sagen. Aber normalerweise kann man schon davon ausgehen, wenn das so, sage ich mal, kommuniziert wird, dass es sehr wahrscheinlich auf der gleichen Bewertung beziehungsweise mit dem gleichen Share-Price oder wenn dann mit einem minimalen Anstieg sozusagen verbunden ist. Ja, also.
Aber schon Anstieg meinst du, weil es könnte ja auch sein, wir sehen ja jetzt immer wieder Downrounds, wir hatten noch vorhin kurz darüber gesprochen, dass wir heute sehr, sehr viele Akquisitionen gesehen haben. Das heißt, der Markt konsolidiert sich auch ein bisschen, das heißt, Geld wird ja auch ein bisschen knapper dann.
Absolut. Ja, richtig. Aber weil hier ist halt sehr klar formuliert, nur um es nochmal auf Englisch, da steht, the company has added $18 million to its Series A. Das ist halt eben, sie haben zu der Series A, die sie in 2021 gemacht haben, noch 18 Millionen hinzugefügt. Wahrscheinlich sogar vielleicht gab es da gewisse Möglichkeiten für ein Second Closing oder für eine Erweiterung der Runde und von der haben sie jetzt wahrscheinlich noch Gebrauch gemacht. Vielleicht haben sie es auch schon vor einer Weile gemacht und haben jetzt erst das Ganze announced, vielleicht auch, um da wieder Investoreninteresse zu generieren. Das weiß ich natürlich nicht, das ist Spekulation, aber So wie das hier formuliert ist, lässt es stark darauf schließen, dass es halt eben keinen Bewertungsanstieg gab. Ja.
Influencer-Markt an sich ist ein Thema, das dir ja auch ziemlich liegt, ne?
Genau, also für uns ist natürlich Creator, ich sag mal, der größere Überbegriff für uns ist natürlich Creator-Economy. Und was ich hier auch ganz spannend fand in dem Zusammenhang, was uns, glaube ich, auch eher interessiert, ist, dass wir halt jetzt hier nicht über die großen Influencer reden. Die sagen zwar selber, die haben auch mit The Weeknd und Madonna und so weiter zusammengearbeitet. Aber was ich eigentlich auf der anderen Seite ganz spannend finde, ist, dass sie halt über 70% der Ausschüttungen oder sozusagen Erträge, die sie generiert haben für Creator, an Creator gegangen sind, die weniger als 1 Million Follower haben. Also das ist halt dann wirklich so eher kleinere Creator und kleinere Influencer. Also so, ja, weiß ich nicht, Micro ist vielleicht dann auch wieder zu klein gesagt, aber so eben Micro-Nano-Influencer und so weiter. Und das ist dann wirklich eher echte Demokratisierung und halt nicht einfach noch mehr für Madonna verdienen sozusagen. Ja, das ist wahrscheinlich dann auch keine echte Creator-Economy, wenn man ehrlich ist. Aber wenn sie es halt hinbekommen, dass sie eben über 200.000 Creator auf der Plattform haben, eben an die über 10 Millionen Dollar ausgeschüttet haben, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie viele davon dann wirklich profitiert haben. Es sind natürlich dann wieder auch kleinere Beträge pro Creator sozusagen. Aber es zeigt halt, dass es dann schon eine gewisse Relevanz hat. Ja.
Diese Relevanz, wie ist denn euer Blick drauf? Wie lange bleibt das ganze Thema relevant? Weil ich habe mir dann auch Peerpop angeguckt und da kommen schon auch so Beispiele, wo ich halt denke, boah, kann das nachhaltig sein, wenn dann irgendwie einfach, ich weiß nicht, ein bisschen molligere Leute beim Tanzen sich filmen und sagen, damit, weil ich halt lustig bin, kriege ich damit halt eben ein paar Millionen Follower und keine Ahnung, verdiene damit eben meinen Lebensunterhalt. Hat ja was, ne? Aber zeitgleich, ist das so der Weg, den du da siehst oder geht das Ganze vorbei wie so NFTs und Metaverse?
Nee, so sehe ich es jetzt auch nicht, aber ich glaube, es ist schon so generell bei Creator Economy, glaube ich, so, dass es ist schon auch so eine 80-20-Verteilung. Also, dass quasi 20% der Creator sozusagen 80% der Erträge generieren und abgreifen, die dann auch wirklich damit einen Lebensunterhalt verdienen können. Und für den Rest ist es wahrscheinlich und bleibt es immer entweder ein sogenannter Side-Hustle oder halt ein Versuch, aber die schaffen es halt nicht wirklich dahin zu kommen. Ja, also nicht so würde ich das auch sehen. Das ist ja, glaube ich, auch so unser Read jetzt, auch was wir generell kennen, auch von Plattformen und Social oder sozialen Netzwerken, ist ja oft so, dass du eben ich glaube, es ist die One und Five und sozusagen um es zu erklären kurz, 1% der Leute, die wirklich auf der Plattform sind, kreieren wirklich Content, 5% interagieren damit und kommentieren und der komplette Rest ist passiv und konsumiert eigentlich nur. Ja. Und ich glaube, sowas ähnliche Muster sieht man sicherlich auch in dem Kontext. Und was vielleicht bei PeerPub noch ganz interessant ist, was jetzt auch in diesem Announcement viel weniger im Vordergrund steht, die kommen ja eigentlich eher eben aus der, sag ich mal, Crypto-NFT-Blockchain-Ecke. Und das Thema hat jetzt deutlich weniger Aufmerksamkeit generell und auch in deren eigenem Announcement und deren eigenen Storytelling.
Ja. Mhm. Ja, interessant. Ich hatte neulich, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich hatte neulich gelesen, dass TikTok, also TikTok ist ja noch eine chinesisch gesteuerte Brand, dass die in China deutlich hochwertigeren und für die Weiterbildung, persönliche Weiterbildung förderlichere Videos ausspielen als in den USA. Und das hat sich, als ich hier auf PeerPod drauf war, habe ich das auch gedacht. Das ist halt so ein bisschen trashig halt irgendwie alles.
Ja,
so
krasse
ein bisschen,
Diskrepanz. Ja, also ne? Klar, da kann man natürlich jeder selber was hineininterpretieren. Aber das habe ich auch schon beobachtet und mitbekommen, dass halt in China deutlich mehr so Weiterbildungsthemen und gepusht werden und da viel mehr Airtime bekommen.
Also
und
richtig hier Wissen, ne? Ja, ne?
Genau, richtig ums Wissen geht, um Förderung und hier. Und hier wird halt vor allem sozusagen zur generellen Verdummung halt beigetragen.
Ja. Und da beginnt halt bei mir so ein bisschen das Grübeln. Also deswegen, wenn das wirklich stimmt, ein mega schlauer Move von China. Ja, aber
ja.
Tja, also deswegen, ich sehe das alles so ein bisschen skeptisch.
Der Algorithmus auf eine Weise, ja, wenn das halt eh dann viel konsumiert wird. Das ist ja auch generell so, dass schon das Thema Bildung natürlich in asiatischen Ländern, egal ob es jetzt China ist oder zum Beispiel Pakistan oder auch Indien, natürlich viel höher angesiedelt ist und da die Zahlungsbereitschaft auch höher ist und als zum Beispiel in Amerika. Ja, das hat vielleicht auch dann einfach was wieder mit Mentalität, gewissen Präferenzen zu tun und die Algorithmen verstärken das ja auch nur. Aber ich weiß nicht, ich habe den nicht geschrieben. Und man kann natürlich auch eben hineininterpretieren, was man gerne sehen und lesen will.
Ja, ja, ich wollte jetzt auch weder über Mollige, die tanzen, irgendwas sagen, noch wollte ich irgendwie China hier an Pranger stellen. Aber ich finde, das immer sind spannende Tendenzen, weil es natürlich auch wieder so ein Layer, so ein Aufmerksamkeitslayer, wo man, man kann sich persönlich entscheiden, wandere ich in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Und das,
absolut.
Du, vielleicht noch ganz kurz, du kennst ja wahrscheinlich hier Passion Fruit aus Berlin.
Ja,
ne? Und
richtig.
Da habe ich gedacht, ob das jetzt für die auch ein Kontrahent sein kann, weil das ja wahrscheinlich hinterher so ein Winner-Takes-It-All-Markt sein wird, ne?
Ja, wobei ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht genau, in welche Richtung sich Passion Fruit in letzter Zeit entwickelt hat.
Ja, das weiß ich auch nicht, ja.
Als ich die mir näher angeschaut habe und als ich das Thema näher verfolgt habe, habe ich die eher so wahrgenommen, dass die eben vielleicht sogar der bessere Vergleich ist. Wir haben ja eben über Order gesprochen, als sozusagen ERP für Restaurants und da habe ich halt, so würde ich jetzt auch quasi Passion Fruit wahrnehmen als ERP für Creator sozusagen und weniger jetzt wirklich als Marktplatz, der Creator mit Marken verknüpft und sozusagen solche Social Collaborations ermöglicht. Ja,
ich verstehe. Das heißt, sie können sich ergänzen.
Aber ich weiß nicht, ehrlich gesagt, vielleicht haben sie sich mehr in die Richtung entwickelt, die werden sich da sicherlich auch inspirieren lassen und du hast absolut recht. Am Ende des Tages ist das ein internationaler Markt. Natürlich hast du gewisse nationale vielleicht Einschränkungen sozusagen, einfach über Sprache auch, wo es dann vielleicht wieder, natürlich wirst du dann vielleicht eher irgendeinen deutschen Creator sozusagen für Ausspielung in Deutschland bevorzugen und wenn da vielleicht ein lokaler Wettbewerber zuerst schafft, da eine kritische Masse zu erreichen oder die Creator alle für sich zu gewinnen, dann wird es wahrscheinlich auch für einen Peerpop vielleicht schwieriger. Auf der anderen Seite, wenn die ganzen großen Marken haben, die auch die großen Budgets haben, dann wird das wieder anders aussehen. Also das ist, würde ich jetzt mal nicht, das ist, der Drops ist sicherlich noch nicht gelutscht sozusagen. Ja.
Cool, aber es klingt so, als könnten die sich auch ergänzen. Ja, das ist ja schon mal ganz beruhigend hier für die Jennifer. Du, dann mit Blick auf die Uhr machen wir das letzte Thema noch, das du mitgebracht hast. Da bin ich jetzt mal gespannt, warum das überhaupt ein VC-Case ist.
Das weiß ich auch noch nicht, ehrlich gesagt. Ich fand es aber ganz spannend, weil das natürlich mehrere Trends aktuell aufgreift. Und zwar, wir reden über Kaktus aus Finnland. Die haben gerade eine erste 2,5 Millionen Euro auch von einem finnischen VC Superhero Capital geraced. Ist, glaube ich, auch ein Mix von Fremdkapital und Eigenkapital hier, was auch Sinn macht. Was machen die? Die im Prinzip bauen die ein aus benutzten Tesla-Batterien ein, ich sag mal, dezentrales Netz für Energiespeicher auf. Ja. Was ich halt hier spannend fand, ist einmal sozusagen dieser Circular Economy-Ansatz, eben benutzte Batterien ein zweites Leben sozusagen zu verschaffen und die eben zu benutzen, um daraus eben so kleinere Energiespeicher zu bauen, die dann wiederum genutzt werden können, um halt eben gewisse Ausschläge im Netz sozusagen nach oben oder unten auszugleichen. Wie sehr das jetzt wirklich ein VC-Case ist, weiß ich auch nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass ehrlich gesagt gerade in Anbetracht der Knappheit an Batterien ist auch für die super schwierig, ist selber überhaupt an diese Batterien zu kommen, weil die werden ja auch generell recycelt. Ja, und wir haben zum Beispiel selber vor kurzem in eine Company investiert, die sich halt eben genau um das Thema Recycling von Batterien kümmert und quasi in die einzelnen Komponenten bzw. Rohstoffe wieder spaltet und jeden einzelnen davon halt recycelbar macht.
Also Sie haben von einem Cloud-Computing-Dienst noch gesprochen, der irgendwie algorithmusbasiert dann wahrscheinlich irgendwie die Energie mitsteuert. Das klingt schon so ein bisschen nach vielleicht digitalem Tech, aber ich hab gedacht, das ist eigentlich ein Thema, wenn es funktioniert, dann wird das halt einfach ein schöner Mittelständler, aber jetzt kein richtiges, also deswegen war meine Frage in deine Richtung, weil Sie jetzt auch schon Fremdkapital reingenommen haben, was ja, wie du sagst, wahrscheinlich Sinn macht, aber es klang jetzt nicht nach so einem,
ja. Ich glaube also, wenn man sich jetzt vorstellt, so ein dezentrales Netzwerk an Energiespeichern aufzubauen und wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass generell vielleicht unsere Energie, also Quellen sozusagen diversifiziert werden, sprich wir haben mehr Solar und dann braucht man auch lokal entsprechende Speicher für die erzeugte Energie, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es ein relativ großes Potenzial hat. Oder auch zum Beispiel das Thema, ähnliches Thema hat man auch bei so kleineren Wasserkraftwerken. Ja, es gibt auch so schon Ansätze mit sehr kleinen Wasserkraftwerken, die man lokal einsetzen kann. Aber wie kann man dann diese Energie speichern oder wieder ins Netz bringen oder gerade eben zu Spitzenzeiten, sozusagen bei Spitzenauslastung, die Energie dann speichern und wieder verfügbar machen später. Ich glaube, das sind schon Riesenthemen generell, die jetzt in so einen größeren Makrotrend reinspielen, auch was Energieunabhängigkeit angeht von Europa. Das ist wahrscheinlich so, die schwimmen wahrscheinlich so ein bisschen diese Welle mit. Dieses Thema jetzt speziell, wie gesagt, ich glaube, alle wollen Batterien haben, egal ob neu oder gebraucht. Wie positionieren die sich dort jetzt, um Batterien sozusagen zu bekommen? Und es ist halt immer noch ein Hardware-Thema auch am Ende des Tages. Das heißt, es wird auch viel Geld kosten, auch wenn die gebraucht sind, die zu bekommen. Ja, und deswegen ist es wahrscheinlich auch gerade so ein Mix aus Fremd- und Eigenkapital, wie sie hier diese Runde gemacht haben. Das ist ja, ohne denen jetzt zu nahe zu treten zu wollen, wahrscheinlich immer noch sozusagen ein Klecks im Vergleich dazu, was die eigentlich bräuchten, um daraus wirklich einen großen Case zu machen. Also sie werden wahrscheinlich, wenn das erfolgreich ist, noch viel, viel mehr Geld einsammeln müssen. Mhm. Ja.
Na, also was ja vielleicht Sinn macht, ist, dass die sich irgendwann mit ihrer Infrastruktur, mit ihrem Service einfach an irgendwie so ein, wie heißt es, Northvolt oder sowas hinten dranhängen, ne? Dass die einfach, einfach sagen, vorne geht quasi der Batterieproduzent, geht mit dem Kunden irgendwie einen Vertrag ein, der sowieso schon dann in den Recyclingprozess überführt dann irgendwann. Und dann könnten die vielleicht hinten dran sitzen, ne? Ich weiß nicht, ob sowas dann Sinn machen könnte.
Das ist übrigens auch noch ein anderes Thema, dass sie die auch dann zum Beispiel genau benutzen und das ist vielleicht, da gibt es ja auch einige Leute, die da an VC-Cases glauben oder in das Thema investiert haben, wenn man an die ganzen Ladestationen denkt und die Ladenetzwerke für EVs. Da gibt es ja auch einige Player, die da eben entsprechende Stationen aufbauen und dahinter könnte man zum Beispiel auch mit solchen dezentralen Energiespeichern arbeiten. Ich bin ehrlich gesagt kein Ingenieur, wie effizient oder nicht das dann ist, weiß ich auch nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht wie so eine Art Brückentechnologie ist, wo das kurzfristig vielleicht Sinn macht, aber vielleicht nicht langfristig.
Aber ich höre schon, je länger wir sprechen, Matthias, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann zum Hörer greifst und die mal anrufst. Ne?
Also,
ich sehe, du arbeitest hier gerade die Potenziale.
Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ja. Ich fand es ganz spannend, weil es mal ein anderer Ansatz ist. Habe ich zumindest ist noch nicht gesehen. Deswegen hatte ich es mir rausgesucht. Ja.
Nee, sehr, sehr cool. Du, dann würde ich sagen, dann waren das drei sehr, sehr coole Themen. Und du hast nochmal den Aufruf vorhin gestartet, dass ihr auch Mitarbeiter sucht. Haben wir ansonsten was Wichtiges vergessen?
Nein, ich glaube, das ist alles. Und ja, hat mir Spaß gemacht und war toll, mal wieder dabei zu sein.
Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
So, das war Matthias Ockenfels von Speedinvest. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ein sehr, sehr cooles Gespräch fand ich. Hat mir großen Spaß gemacht. Wie immer die Bitte an euch, wenn euch gefällt, was wir hier tun und wenn euch das auch interessiert, wenn ihr uns motivieren möchtet, dann empfehlt uns gerne weiter und oder bewertet uns doch auf Apple Podcast oder Spotify. Das sehen wir, das bekommen wir mit. Das mögen wir auf jeden Fall auch. Und das hilft uns vor allem, wie gesagt, diesen Podcast bekannter zu machen. Von daher vielen Dank dafür. Ja, und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, wir hören uns nachher wieder oder ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und dann spätestens bis morgen. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.